Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Alzheimer und Depressionen im Allgemeinen sind Volkskrankheiten, von denen, wenn wir ins erweiterte Umfeld gehen, wahrscheinlich niemand verschont ist und viele Leute sich berechtigterweise davor fürchten. Und es scheint ein Mittel zu geben, welches effektiv die Weiterentstehung von Alzheimer und das Fortführen und sich Intensivieren von Depressionen nicht nur mildern, sondern verhindern kann. Und darüber möchte ich heute mit Herrn Dr. Nehl sprechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Interview Nummer 2. Ich kann nur jedem empfehlen, sich unser erstes Interview anzuschauen. Blenden wir gerade mal hier ein. Dort sprechen wir über die gesellschaftlichen Veränderungen durch die Corona-Impfung, aber auch was Alzheimer auslösen kann, aus welchem Teil des Hirnes wir unsere Kreativität, unsere Leistungsfähigkeit und Neugierde schaffen. Ganz, ganz interessantes Interview. Und jetzt führen wir Nummer 2 fort. Ich möchte Sie trotzdem noch mal vorstellen, Herr Dr. Nehls. Heute geht es um das Thema Lithium. Lithium für Sie ein sehr, sehr interessantes Thema. Sie haben darüber auch Ihr neuestes Buch geschrieben, das Lithium-Komplott. Bevor wir darauf eingehen, ganz kurz noch mal ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind ein promovierter Mediziner, habilitierter Molekulargenetiker und Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Immunologie, also alles rund um das menschliche Immunsystem. Als Grundlagenforscher entschlüsseln Sie die genetischen Ursachen diverser Krankheiten und das an deutschen als auch internationalen Forschungseinrichtungen. 2 Ihrer Entdeckungen veröffentlichen Sie in Zusammenarbeit mit verschiedenen Nobelpreisträgern und die Entdeckung eines weiteren Schlüsselgens für die Entwicklung des adaptiven Immunsystems wurde vom renommierten US-amerikanischen Fachverband für Immunologie als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Von der Universität Rostock sind Sie wegen Ihrer bahnbrechenden Erkenntnissen zur Alzheimer-Entstehung, Prävention und Therapie mit dem Hanse-Preis für molekulare Psychiatrie ausgezeichnet worden. Außerdem waren Sie 3 Jahre leitender Genomforscher einer US-amerikanischen Firma und 8 Jahre Forschungsleiter und Vorstandsvorsitzender eines Münchner Biotechnologieunternehmens. Inzwischen halten Sie Vorträge auf Kongressen an Universitäten und sind Autor verschiedener Bestseller, die Sie vor allem mit dem Thema Gesundheit, Gehirn und Alzheimer beschäftigen. Und darum soll es ja auch heute im Interview gehen, denn Sie machen, ich würde sagen, schon eine revolutionäre Aussage, die vielen widerspricht, was man in der Schulmedizin sagt. Da geht man ja oftmals davon aus, man muss sich damit abfinden oder man kann schwere und sehr, sehr potente Mittel einnehmen, wenn man Demenz hat. Ich von meiner Ehefrau, ich habe das aus ihrer Familie, dort ist teilweise Demenz auch bei mir in der Familie. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine erweiterte Familie, wo Demenz und Alzheimer nicht mehr oder minder stark vorkommt. Die meisten Menschen, wenn sie von Lithium hören, hören das wahrscheinlich auch so zum ersten Mal oder aber denken, dass das Bestandteile für Akkus sind bei Elektromobilität oder die Lithium-Ionen-Akkus ihrer Handys. Jeder, der ein Smartphone hat, hat eigentlich einen Lithium-Ionen-Akku. Wie sind Sie auf das Thema Lithium gekommen und warum ist es für uns so wichtig?
Ich habe mich sehr stark mit Alzheimer beschäftigt, aus 3 verschiedenen Gründen eigentlich. Erstens, ich habe herausgefunden an meinem eigenen veränderten Lebensstil, den ich fast gezwungenermaßen einnehmen musste. Ich war kurz vor dem Herzinfarkt und übergewichtig und habe damals aus beruflichen Gründen gemerkt, okay, der Sprint an die Börse mit meinem Biotech-Unternehmen funktioniert nicht. Wir müssen einen Marathon laufen Richtung Profitabilität, weil eben da die Gesetzeslage sich geändert hatte damals. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft und die Ernährung ein bisschen umgestellt und habe etwas gefunden, was ich eigentlich durch die Genomforschung finden wollte, nämlich das Jungbrunnengen. Und habe festgestellt, dass das Jungbrunnengen eben nicht ein Gen ist, sondern im Prinzip alle unsere 19.500 Umgrad Gene in Zusammenarbeit mit einem Lebensstil, der artgerecht sein muss. In dieser Kombination ist Alzheimer sozusagen extrem unwahrscheinlich. Ja? Im Gegensatz zu dem, was wir heute erleben, ist die dritthäufigste Todesursache mittlerweile in Europa und in Amerika. Und als ich damals anfing zu erkennen, dass eine artgerechte Lebensweise uns vor Zivilisationskrankheiten schützt und vor allem nur möglich ist, wenn wir in einer Welt leben, die noch natürlich ist, wo man noch in den Wald gehen kann, ohne Giftstoffe einzuatmen, wo man noch einen Fisch essen könnte, ohne dass er verseucht ist. Da braucht es ein Umdenken der gesamten Gesellschaft. Das heißt, ich war sehr stark interessiert, was man machen muss, dass die Menschheit umdenkt. Und ich dachte, ein Hebel für das Umdenken wäre das Interesse an der eigenen Gesundheit. Und dann habe ich geschaut, okay, ich muss eine Krankheit finden, die dieses Umdenken notwendig macht. Und diese Krankheit musste drei Kriterien erfüllen. Erstens, die Leute müssen Angst davor haben, die Krankheit zu bekommen. Zweitens, es darf kein Medikament geben, das funktioniert. Tut es bei keiner Zivilisationskrankheit wirklich, aber es darf nicht die Illusion da sein, ich habe ja was, was mir hilft. Mhm. Und drittens, es muss tatsächlich bewiesen werden, dass die Krankheit vermeidbar ist durch einen artgerechten Lebensstil. Und die einzige Krankheit, die aus meiner Sicht alle drei Kriterien erfüllte damals, das war 2010, 2011, war die Alzheimer-Krankheit. Und damals war es so, 50% der Deutschen sagten, ja, meine größte Angst, die ich habe, ist im Alter, mich selbst zu vergessen. Und natürlich meine Familie und nicht mehr wissen, wer ich bin. Und die Angst ist berechtigt. Ich meine, es gibt die Aussage von berühmten Alzheimer-Forschern, die sagen, Dennis Selko zum Beispiel, den habe ich persönlich mehrfach getroffen, Gespräche geführt, wie wir kooperieren können. Meine Firma mit den Firmen, die er beriet damals, einer der berühmtesten Alzheimer-Forscher, der ist auch mal interviewt worden von der Süddeutschen Zeitung. Da hat die Süddeutsche Zeitung ihn gefragt, Herr Selko, Sie sind doch der erfahrenste Alzheimer-Forscher weltweit. Was würden Sie Menschen empfehlen, um Alzheimer zu vermeiden? Er hat gesagt, gibt es zwei Dinge. Such dir die richtigen Eltern aus oder stirb früh. Okay. Das heißt, oder drittens, das war dann die Quintessenz seiner Antwort, hoff auf die Pharmaindustrie. Mhm. Und ich habe dann gesehen, dass das nicht stimmt. Ich habe mir die ganze Forschung zu Alzheimer angeschaut. Ich weiß nicht, wie viele 10.000 Paper ich gelesen habe. Weil ich habe gesagt, Alzheimer gab es nicht, als Alzheimer entdeckte. Also es gab schon, aber es war eine Kuriosität, er hat das Kuriosität beschrieben. Es war eine Krankheit, die praktisch kaum jemand hatte. Und selbst 30 Jahre nach Alzheimers Entdeckung war in einem Lehrbuch der Alzheimer-Forschung, neuropathologischen Lehrbuch, das Wort Alzheimer noch nicht mal präsent. Ja? Also in den 30er, 40er Jahren hat niemand über Alzheimer gesprochen. Es hat sich also eher etwas an unserem Lebensstil geändert. Ich weiß tatsächlich aus meiner Forschung, dass manche Menschen einen beschleunigten Alzheimer haben gegenüber der Rest der Bevölkerung. Das heißt, die kriegen nicht Alzheimer mit 65 plus, die kriegen Alzheimer möglicherweise schon mit 30, 40, 45 Jahren. Wenn man diese Person anschaut, da sieht man, die haben in bestimmten Genen eine Mutation. Diese Gene wurden deswegen als Präsenilin, also beschleunigtes Senilwerden sozusagen, beschrieben. Also die haben diesen Namen. Und wenn man diese Gene jetzt beispielsweise in Mäuse einpflanzt, in Labormäuse, die in einem Laborkäfig sitzen, kriegen die tatsächlich sehr, sehr schnell Alzheimer. Und da gab es Paper schon Anfang dieses Jahrtausends, also 2001, 2002 gab es die ersten Paper, die gezeigt haben, wenn ich diesen Mäusen ein Hamsterrad in den Käfig stelle und ihren natürlichen Lauftrieb sozusagen ausleben können, bekommen die keinen Alzheimer. Obwohl sie dieses Gen im Gehirn haben, das bei Menschen Alzheimer auslöst, und bei ihnen auch, würden sie sich nicht bewegen. Und die haben sogar aufgrund der Bewegung eine höhere mentale Leistungsfähigkeit als ihre Kollegenmäuse, die kein Hamsterrad haben und kein implantiertes Gen.
Das heißt also, die Maus, die sich nicht zu schnell bewegt, die aber trotzdem nicht das schlechte Alzheimer-fördernde Gen hat, ist trotz nur durch die Bewegung, also durch den Bewegungsdrang, im Vorteil nachher.
Ja, das heißt, das Alzheimer-Gen wird geschlagen durch Bewegung. Mhm. Das heißt, unser Verhalten ist wichtiger noch als unser genetisches Make-up, ja, wie wir sozusagen auf die Welt gekommen sind. Das heißt, selbst wenn ich Pech habe und so eine Mutation habe, habe ich sehr viel Einfluss darauf, ob ich die Krankheit entwickle. Wie muss es denn erst sein, wenn ich gar nicht diesen Krankheitsbeschleuniger habe, was ja für 99,9% aller Menschen gilt. Die meisten Menschen haben ja nicht diese Mutation, es sind seltene Mutationen. Das heißt, in der Normalbevölkerung müsste also Bewegung auch etwas auslösen. Und dann habe ich mir angeschaut, wo entsteht Alzheimer? Und Alzheimer steht in unserer autobiografischen Gedächtniszentrale. Und zwar in so ungefähr daumengroß hier im Schläfenlappen, hat die Form eines Seepferdchens, deswegen nennt man sie Hippocampus. Und dessen Funktion ist abhängig davon, dass lebenslang neue Hirnzellen gebildet werden. Im höchsten Alter auch noch, das nennt man adulte, hippocampale Neurogenese. Und diese Neurogenese, diese Bildung neuer Hirnzellen im adulten Hippocampus, sorgt dafür, dass der Hippocampus lebenslang wachsen kann und damit auch unser Erfahrungsschatz. Denn der Hippocampus ist ja unsere autobiografische, episodische Gedächtniszentrale. Er merkt sich, was wir immer erlebt haben, um dann für die Zukunft bessere Entscheidungen treffen zu können. Denn je weiter man zurückblicken kann, umso besser hat man vielleicht eine Ahnung, wie die Zukunft sich entwickelt. Das heißt, die Vergangenheit ist sozusagen ein Maß für die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Das ist für mich der Hippocampus immer so eine Art Kristallkugel unseres Gehirns, ne, wo man so die Zukunft vorhersieht. Und ist aber davon abhängig in seiner Funktion, dass diese Neurogenese lebenslang aufrechterhalten wird. Und ich habe dann herausgefunden, dass wenn wir uns sportlich verhalten, also wenn wir Sport machen, das reicht aber schon, die Treppe steigen, spazieren gehen, uns einfach bewegen, anstatt nur zu sitzen, werden Hormone freigesetzt. Viele kennen wir schon, Erythropoetin, EPO abgekürzt, sorgt für mehr rote Blutkörperchen, mehr besseren Sauerstofftransport.
Das ist auch das, was gedopt wird quasi.
Das auch gedopt wird. Bei Bodybuildern nehmen meistens Wachstumshormone, weil die Muskeln wachsen. Auch ein Effekt von Sport, wir kriegen mehr Muskeln, ist natürlich wird Wachstumshormon ausgeschüttet. Was ich herausgefunden habe, ist, dass all diese Hormone, das sind über ein Dutzend, die freigesetzt werden und uns körperlich leistungsfähiger machen, alle eine duale Funktion haben. Eine zweite Funktion, nämlich die Aktivierung der adulten hippocampalen Neurogenese. Das heißt, die sorgen dafür, dass unser Hippocampus wächst. Und das hat evolutionsbiologisch natürlich durchaus Sinn. Jemand, der in der Altsteinzeit seine Höhle verlassen hat, der macht natürlich mehr Erfahrung. Der wird lernen, wo ist ein Fressfeind, wo ist jemand, der mir Gefahr für mich sein könnte, wo finde ich vielleicht Nahrung, wo ist eine neue Wasserquelle. Wenn ich mich nicht erinnern könnte, wo das ist oder auch den Heimweg nicht mehr kennen würde, könnte ich es meiner Familie nicht sagen, die würde verhungern. Das heißt, Raum, Zeit und Inhalte meiner Entdeckung speichert der Hippocampus, ist die einzige Zentrale in unserem Gehirn, die das kann. Raum-Zeit-Gedächtnis kombiniert mit den Inhalten in diesem Raum-Zeit-Kontinuum. Und die Raum-Zeit-Zellen, also die Koordinaten meiner Erinnerung, sind diese Nervenzellen, die täglich entstehen im Hippocampus. Das heißt, Leute, die keine vernünftige Produktion dieser Zellen haben, verlieren ihr Raum-Zeit-Gedächtnis. Das ist übrigens auch das erste Symptom bei Alzheimer. Plötzlich stehen die Leute irgendwo im Supermarkt, im Auto und wissen den Heimweg nicht mehr, weil sie eben Raum-Zeit-Gefühl verlieren. Das ist das erste Symptom und ein Hinweis darauf, dass der Angriffspunkt des Alzheimer-Krankheitsprozesses tatsächlich in dem Bereich des Hippocampus ist, wo die adulte hippocampale Neurogenese stattfindet. Das heißt, die lebenslang zu erhalten, ist der ultimative Schutz vor Alzheimer. Das heißt, wenn ich mich bewege, schrumpft der Hippocampus nicht, er wächst. Das heißt, im Prinzip laufe ich dem Alzheimer davon.
Aber das hört sich jetzt für mich so einfach an. Ja, dann bewegen wir uns halt. Ist es so, dass quasi Sportler, die ihr Leben lang Sport machen, dass die deutlich weniger Alzheimer bekommen?
Eine geringere Rate haben, ja. Es haben ein grundsätzliches Problem. Das kennt man seit 1828 von einem Gesetz, das Karl Sprengel, ein deutscher Agrarbiologe, entdeckt hat, und zwar das Gesetz des Minimums. Das heißt, die Ressource, die mangelt, definiert das Wachstum, begrenzt das Wachstum. Bewegungsmangel begrenzt das Wachstum. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich eine Nervenzelle bilden will, bauen will, und mir fehlen Baustoffe dafür, Baustoffe, die essentiell sind, die mein Körper nicht selbst herstellen kann, beispielsweise aquatische Omega-3-Fettsäuren. Nervenzellen verbinden sich ja mit anderen Nervenzellen, zwar nicht direkt, die kontaktieren die nur indirekt über einen Spalt, aber an der Spaltstelle bilden sich so eine Art, man nennt es Synapse. Und die Synapse ist wichtig für die Signalübertragung von einer Nervenzelle auf die andere. Dort werden auch unsere Erinnerungen gespeichert. Und die bestehen zu 50% aus einer Omega-3-Fettsäure, die heißt Docosahexaensäure, DHA abgekürzt. Und die kann unser Körper praktisch nicht selbst herstellen. Die Produktionsrate ist nahezu null. Auch wenn Leute Werbung machen, Leinöl, Omega-3-Fettsäuren, hier, nimm das. Leinöl wird als essentiell betrachtet, also die Alpha-Linolensäure, die Omega-3-Fettsäure, die drin ist, die wächst auf dem Acker, deswegen nenne ich sie eine terrestrische Omega-3-Fettsäure. Die ist aus einem historischen Irrtum heraus als essentiell betrachtet worden für den Menschen. Die Experimente wurden allerdings bei Ratten durchgeführt, bei Ratten ist sie essentiell, für Menschen nicht. Menschen, weil sie ist deswegen nicht essentiell, weil wir aus dieser Alpha-Linolensäure das DHA nicht selbst herstellen können. Wir müssen praktisch aquatische Omega-3-Fettsäuren zuführen. Und in der Evolution des Menschen waren wir im Prinzip Fischer und Sammler. Das beschreibe ich auch in meinem Buch Die Algenölrevolution sehr genau. Über einen Zeitraum von ungefähr 195.000 Jahren bis ungefähr vor 100.000 Jahren war die Menschheit durch eine lang anhaltende Eiszeit gezwungen, an den Küsten Afrikas zu überleben, wurde praktisch gezwungen, sesshaft zu sein und an den Muschelbänken sich zu laben. Und diese Muschelbänke sind reich an Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, es war nie ein Mangel in dieser Zeit. Und dort hat das Hirnwachstum ein Maximum erreicht, war sogar 13% größer, als es heute ist. Jetzt wieder zurück zu Alzheimer. Wenn wir jetzt praktisch einen Mangel in der Gesellschaft haben an Omega-3-Fettsäuren, aquatischen Omega-3-Fettsäuren, weil wir nicht genug Muscheln und Fische essen und es selbst nicht produzieren können, weil wir glauben, es reicht, wenn wir einen Löffel Leinöl essen, jeden Tag essen, was ein Irrglaube ist, den die Industrie ausnutzt, dann haben wir einen Mangel und das kann man auch ganz klar zum Beispiel für dieses Beispiel illustrieren jetzt, was das bedeutet. Das größte Hirnwachstum natürlich hat der Säugling in den ersten Monaten, aber auch schon im Ende der Schwangerschaft. Und dort wird sehr viel Omega-3 benötigt, aquatisches Omega-3, DHA und auch EPA gehört dazu, die Eicosapentaensäure. Und das DHA ist wichtig fürs Hirnwachstum. Und die Plazenta, versucht dem Embryo oder dem Fötus, der heranwächst, möglichst viel Omega-3 zu geben. In dem Nabelschnurblut kann man messen, wie viel Omega-3 produziert und im Fötus verabreicht wird. Und man redet dann von einem Omega-3-Index. Und der Ideal, was er sozusagen bekommen soll, ist 11%. 11% misst man auf den roten Blutkörperchen. Die Oberfläche, die Membran besteht aus Fettsäuren. Und wenn der Anteil an den aquatischen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA in Kombination 11% hat, dann spricht man von einem Omega-3-Index von 11%. Mit 11% hat man den größten Hippocampus. 2% ist mit dem Leben nicht vereinbar. In diesem Spannungsfeld von 2% zu 11% befinden sich die Deutschen bei 4,5. Die deutsche Gesellschaft. Die Amerikaner sogar nur bei 4%. Und Veganer, die nicht wissen, dass Leinöl nicht gut genug ist, sondern dass sie eigentlich Fischöl nehmen müssten, aber Fisch ist ja nicht vegan. Deswegen mein Buch, Die Algenölrevolution. Da kann man nämlich aus den Algen, aus Meeresalgen, in großen Containern die ganze Welt mit ausreichend Omega-3 versorgen. Das heißt, mein Buch, Die Algenölrevolution, zeigt, wie man 11% für die gesamte Welt hinbekommen könnte, problemlos. Wäre ein eigenes Thema. Der Punkt ist nur, das ist jetzt das Minimum, da haben wir ja aufgehört. Beispiel war jetzt zu wenig Bewegung, zu wenig Omega-3. Zu wenig an irgendetwas. Das Gesetzminimum bedeutet, ich kann mich bewegen, so viel ich will. Wenn ich keine Omega-3 zuführe, wie sollen dann die Hirnzellen produziert werden? Wenn die Hirnzellen produziert sind, brauchen die aber auch einen Lebensinhalt. Das heißt, sie brauchen Erinnerungen. Wenn ich nichts Neues erlebe, gibt es keinen Grund für ihre Existenz. Und tatsächlich, die neuen Zellen sterben selbst wieder ab. Die begehen Suizid, man nennt das Apoptose. Das heißt, Zellen, die neu entstanden sind, aber keine Verwendung haben, weil sie in dem Fall im Gehirn nicht zur Erinnerung benutzt werden, weil wir nichts Neues erlebt haben, weil wir unseren monotonen Lebensstil leben, ohne Neugier, ohne Interessen, dann sterben diese Nervenzellen wieder ab. Man nennt das Apoptose. Das ist ein programmierter, in der Erbgut programmierter Selbstmord, um sozusagen nicht unnötig Energie zu verschwenden im Gehirn. Das heißt, wir müssen Neues erleben. Wo erleben wir etwas Neues? Wenn wir sozial aktiv sind. Das heißt, soziale Aktivität ist notwendig. Wenn wir sozial aktiv sind, mit Leuten sprechen, die uns sympathisch sind, wird beispielsweise Oxytocin freigesetzt. Oxytocin kennt man auch von der Schwangerschaft, löst die Wehen aus. Oxytocin ist der potenteste Wachstumsfaktor für den Hippocampus. Das heißt, Wachstumshippocampus in sozialer Interaktion, gleichzeitig aber auch Erinnerungen, weil man Geschichten austauschen, Gespräche führen, die neu direkt machen. Und das Interessante ist, diese Zellen, die produziert werden, diese hippocampalen Zellen, die neu entstehen jeden Tag, sind gleichzeitig auch das neuronale Korrelat der Neugier. Hat man zum ersten Video schon besprochen. Das neuronale Korrelat der Neugier, das heißt, sie sorgt durch ihre, dass sie uns psychologisch neugierig machen, dafür, dass wir tatsächlich auch was Neues erleben, damit sie überleben. Das heißt, die kämpfen um ihre eigene Existenz, indem sie uns
es
neugierig machen.
Das ist die selbsterfüllende Prophezeiung quasi,
ja, die sie ausgeben. Die machen uns neugierig, damit wir, und die senken auch unsere, die erhöhen unsere psychische Resilienz, sodass wir auch bereit sind, Neues zu erleben. Mhm. Ja, das ist die Kehrseite der Neugiermedaille, muss ja die Resilienz sein, denn was nützt mir die Neugier, wenn ich Angst vor allem habe?
Nochmal zurückkommt auf den Leistungssportler, Herr Dr. Nils. Ich hatte ja vorher gesagt, nehmen wir beispielsweise die deutsche Legende Franz Beckenbauer, ja, der Fußballer, Lichtgestalt, der ja auch am Ende durch Demenz, so ist die offizielle Version, quasi umgekommen ist, Alzheimer. Warum ist es nicht so, dass dann jeder Sportler auch gleich sehr alt wird und dabei immer bei klarem Gedächtnis ist?
Ja, deswegen hatte ich ja gerade versucht, diesen Umweg leider machen zu müssen. Also versucht, ihn zu machen. Oder ich habe ihn gemacht, aber leider eben, weil es vielleicht ein bisschen ausführlich vielleicht war. Aber der Punkt ist der, das Gesetz des Minimums bedeutet, wenn etwas fehlt, dann kann der Hippocampus uns auch nicht schützen vor Alzheimer, weil eben etwas anderes fehlt. Das heißt, wenn Herr Beckenbauer, ich weiß es nicht, müsste ihn jetzt genauer analysieren, seinen Lebensstil und alles, was so passiert ist, aber wenn ihm beispielsweise suggeriert wurde, Leinöl reicht, dann wird er einen Mangel lebenslang gehabt haben an Omega-3-Fettsäuren. Aber möglicherweise hat er auch einen Lithiummangel gehabt, der auch problematisch ist. Weil was passiert eigentlich, wenn meine Resilienz sinkt, weil ich eben eine mangelhafte Neurogenese habe, wenn meine Resilienz sinkt, dann passieren bestimmte Dinge. Erstens, ich lebe natürlich immer noch mein Leben, aber ich komme mit den Dingen, die im Leben passieren, schlechter klar. Ja, weil ich habe eine geringe Resilienz. Dinge, die andere mit einer hohen Resilienz als ja, normal ansehen oder als, ja okay, es ist blöd, dass es passiert ist, aber ich lerne daraus und wachse daraus und gehe gestärkt sozusagen aus der Problematik hervor. Für Menschen mit einer geringen Resilienz kann das schon eine depressive Krise auslösen. Und was passiert, wenn wir in einer depressiven Krise sind? Es passiert Folgendes. Unsere Hirnzellen werden gestresst. Und zwar wirklich gestresst im Sinne, dass sie Stoffe freisetzen. Die werden, man nennt es im Englischen leaky, die werden durchlässig für Stoffe, Substanzen, die eigentlich in der Zelle bleiben müssen. Und für das Gehirn selber, für die Immunzellen des Gehirns, sieht es jetzt so aus, als wenn diese Zellen physisch sozusagen attackiert worden wären, wie wenn ich einen Schlag gegen den Kopf gekriegt hätte, ein Trauma erlebt habe. Und das führt dazu, dass die Hirnzellen, diese Immunzellen sagen, okay, hier ist das Gehirn geschädigt, ich muss jetzt reparieren, ich muss möglicherweise dann Schädling, ich muss ihn vernichten. Das heißt, es wird eine Immunantwort aktiviert. Tatsächlich ist es so, dass ein Rezeptor auf diesen Immunzellen, der heißt TLR4, erkennt, dass diese Stoffe freigesetzt wurden im Stress, und einen Stressresponse aktivieren, der zu einer Neuroinflammation führt. Das heißt, es werden Stoffe freigesetzt, die proinflammatorisch sind, die eine Entzündung hervorrufen. Und durch diese Entzündung soll letztendlich dieses Problem lösen und dann die Heilung einleiten. Das Problem ist, der Stress ist natürlich dauerhaft. Das heißt, es kommt nie zu einer Heilung. Im Gegenteil, diese proinflammatorischen Botenstoffe, die freigesetzt werden von den Immunzellen, aufgrund dieses übertriebenen Stresses, den der Depressive erlebt, führt zu einer vermehrten, verstärkten Blockade der Neurogenese. Und wir haben dann einen Teufelskreis, der sich geschlossen hat. Wir haben einen Teufelskreis, der besteht aus gestörter Neurogenese, Resilienzreduktion, psychischer Überlastung, Freisetzung der Botenstoffe, die das Immunsystem aktivieren, Neuroinflammation, noch mehr Blockade. Und dieser Teufelskreis ist der Teufelskreis der Neuroinflammation, der letztendlich zu mehr Depression führt. Deswegen ist Depression momentan die dritthäufigste, ist die häufigste Krankheit. Das war noch vor Jahren in der Zwischenzeit die häufigste Volkskrankheit weltweit. Depression, dritthäufigste ist Alzheimer. Wird aber wahrscheinlich auch irgendwann mal die häufigste werden, weil die Tendenz dahin ist gravierend, die Beschleunigung der Alzheimer-Entwicklung in der Gesellschaft. Und die Basis für diese ganzen Krankheiten ist die Neuroinflammation. Und jetzt gibt es interessanterweise in dieser Kaskade der Neuroinflammation, TLR4 wird von diesen Molekülen, die die Nervenzellen freisetzen, aktiviert. Bis zum Zellkern ist ein Signalmolekül, das heißt GSK3. Wieder so ein blödes Fremdwort, als Glykogensynthase-Kinase 3, braucht sich keiner merken.
Ich habe es schon vergessen.
Ja, ist historisch bedingt, weil es den Glukosestoffwechsel und den Zuckerstoffwechsel reguliert, produziert Glykogen, ist verantwortlich für die Glykogenproduktion, was entdeckt. Was man aber in der Zwischenzeit weiß, ist es ein essentielles, vielleicht das bedeutsamste Signalmolekül bei der Entzündung. Und es gibt einen natürlichen Hemmstoff dieses Entzündungsstoffes, dieses Entzündungsmoleküls, und das ist Lithium. Das heißt, ein Mangel an Lithium führt zu einer übertriebenen Inflammation, selbst auf geringe Reize. Das heißt, uns fehlt unter Lithiummangel der natürliche Puffer dieses Teufelskreises. Und mit Lithium kann man ihn sogar unterbrechen. Und ich habe 2015 schon ein Buch geschrieben, das heißt Alzheimer ist heilbar. Rechtzeitig erkannt allerdings, in Frühphase nur. Und dort beschreibe ich schon die Wirkung von Lithium, basierend auf einer Publikation, die ist glaube ich 2012 publiziert worden, dass man Menschen im Frühstadium von Alzheimer Low-Dose, geringe Dosierung von Lithium, also wirklich geringe, die essentielle Menge, die ich als essentiell betrachte, von Lithium geben. Und innerhalb von 15 Monaten ist die Alzheimer-Progression komplett stehen geblieben. Während die Kontrollgruppe, die kein Lithium bekam, abgesunken ist von frühen Alzheimer auf mittelschweren Alzheimer und wenn wir noch ein Jahr gewartet hätten, auf schweren Alzheimer mit Tod.
Das heißt, es hält die Progression auf und stoppt sie dann im besten Fall?
Im Prinzip ja. Der Punkt ist allerdings der, aus meiner Sicht, schön, dass es geklappt hat über 15 Monate, aber wenn ich es revertieren will, muss ich tatsächlich für einen artgerechten Lebensstil sorgen. Das heißt, Lithium ist nur Teil der Prävention und auch Teil der Therapie in meinem Buch. Wichtig ist allerdings jetzt Folgendes. TLR4, was aktiviert wird durch diese Signalmoleküle, man nennt die auch Danger Associated Molecular Patterns, weil die Gefahr im Gehirn sozusagen signalisieren, Danger. Dieser Rezeptor erkennt auch etwas anderes, nämlich Pathogene, wie zum Beispiel das Spike-Protein von Coronaviren. Und macht genau das Gleiche. Das heißt, wir haben den gleichen Teufelskreis der Neuroinflammation, nur in dem Fall nennt man ihn nicht dann Alzheimer oder langfristig, sondern oder Depression oder ein Angstsyndrom bei Jugendlichen, sondern man nennt es dann Spikopathie, Brain Fog, also Gehirnnebel, Long Covid oder Post-Vac. Und als ich gesehen habe, dass vor allem die Post-Vac-Problematik und die Angstproblematik bei
Post-Vac,
Kindern.
Post-Vac, kurz zur Übersetzung, ist Post-Vaccine, also
Post-Vaccination.
Quasi nicht Post-Covid, dass man es darauf schiebt, sondern es ist dann die Nachfolgen der Impfung.
Weil man ja dort auch das Spike-Protein in einer modifizierten Form, haben wir im ersten Video detailliert besprochen, dass man das Spike-Protein in modifizierter Form, so dass es gehirngängig ist, injiziert über das Genmaterial der mRNA und dann die Körperzellen wachsen dazu bringt, überall im Körper, sogar im Gehirn, auch das Vehikel, in dem die mRNA verpackt ist, ist ja kreiert worden, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, dass sogar im Gehirn selbst Spike-Protein produziert wird. Aber jetzt, wenn es nicht im Gehirn produziert wird, Körper, also hirnfremd, hirnentfernt, in jeder Körperzelle produziert wird, dass es dann im Blut zirkuliert und das Gehirn erreichen kann und dort TLR4 aktiviert, was zur Neuroinflammation führt und im Prinzip depressionsähnliche Symptomatiken entwickelt. Und als ich das gesehen habe, diese Riesenwelle, und ich war ja gerade am Schreiben meines Buches, ja, das Lithium-Komplott, und wir werden gleich noch besprechen müssen, warum es ein Komplott ist, war mir klar, diese Menschen brauchen Lithium. Die brauchen unbedingt die essentielle Menge an Lithium, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ähnlich wie bei Alzheimer. Und die Effekte sind dramatisch. Ich habe einen Pressebericht gelesen von einem Arzt auf der University of Buffalo in Northern New York. Und der hat gerade eine klinische Studie gestartet mit Lithium an Long-Covid-Patienten. Und hat schon die Studie ist noch nicht draußen, leider. Aber er hat im Pressebericht geschrieben, er hat mal einfach spaßhalber mal 10 Patienten, die er in der Praxis hatte, die unter Long-Covid litten, Lithium-Low-Dose, also niedrig dosiert. Ist ganz wichtig, Low-Dose, weil die Makrodosierung kennt man von der bipolaren Störung. Also wenn man wirklich eine psychiatrische Problematik hat, bipolar heißt manisch-depressiv auch übersetzt, weil Zyklothymie, das ist Wechseln der Stimmung, aber mit massiven Ausschlägen, die eben dann krankhaft sind.
Das, was Frauen quasi auf ganz natürliche Art und Weise haben.
Oh, das kommentiere ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, der Punkt ist, die bekommen halt High-Dose-Lithium im Bereich von toxischen Dosierungen. Und deswegen haben viele Menschen auch Angst vor Lithium, weil man nur die Nebenwirkungen dieser toxischen, hohen, nahezu toxischen, also wirklich im Prinzip die Toxizität hatte so eine Gauss-Kurve, ja, also 50%, da sterben alle, das ist die Dosierung, ne, da, wo man Angst davor haben muss. Und hier hat man die therapeutische bei der bipolaren Störung und die beiden Kurven überlappen. Das heißt, ich muss, um therapeutisch effektiv zu sein, eigentlich schon in den toxischen Bereich gehen. Das heißt, jeder, der bipolar mit Lithium behandelt wird, also fast jeder, leidet unter bestimmten Nebenwirkungen und die machen Angst vor Lithium. Ich rede aber jetzt von der Low Dose, was ein Zehntel bis ein Zwanzigstel davon ist, oder von der essentiellen Dosierung, die ein Hundertstel davon ist. Also wir sind weit weg von irgendeiner Toxizität.
Essentiell liegt unter Low Dose.
Liegt nochmal unten drunter. Das heißt, essentiell ist für mich die präventive Dosierung, die nehme ich selbst jeden Tag seit Jahren, weil das einfach essentiell ist, genauso wie man Vitamin C nimmt, nicht erst dann, wenn man krank wird, man sollte immer Vitamin C nehmen, genauso wie man Vitamin D benötigt, eine gewisse Menge im Blutspiegel, um vor Krankheiten gewappnet zu sein und eben wahrscheinlicher eben einen schweren Verlauf, zum Beispiel bei Covid hat, wenn man eben diese essentielle Menge an Vitamin D nicht hat, wie es oft im Winter natürlich der Fall ist, aber bei Deutschen war schon im Sommer, wäre ein anderes Thema. Der Punkt ist, diese essentielle Dosierung liegt ungefähr bei einem Milligramm am Tag, ein Tausendstel Gramm, also fast nichts, im Gegensatz zu den Hunderten von Milligramm an Lithium, die man bei bipolarer Störung einnimmt. Mhm. Deswegen ganz nochmal eben zur Erwähnung, essentielle Dosierung. Low Dose liegt im Bereich vielleicht von 5 bis 10 Milligramm. Und wenn man das gibt bei Menschen, die jetzt unter Brain Fog, unter Long Covid leiden, hat eben dieser Arzt geschrieben, dass 9 von 10 sofort nach einigen Tagen, also praktisch sofort, den Brain Fog los war. Mhm. Und das sehe ich jetzt eben auch, wenn ich das jetzt so propagiere seit einem halben Jahr. Und ich habe gezielt eben auch nicht gewartet, bis mein Buch fertig ist, weil ich sagte, die Menschheit leidet momentan, also ein Großteil der Menschheit leidet unter dieser Problematik. Und es kann nicht sein, dass ich nur, weil ich mein Buch vermarkten will, jetzt warte, bis ich es schreibe, sondern habe dann alle essentiellen Informationen zu diesem essentiellen Spurenelement auf meiner Webseite schon zum Download postiert, auch da zum Download für Ärzte, um sich auszubilden. Das große Problem, was ich allerdings hatte, war, dass es kein Medikament ist. In der essentiellen Dosierung ist es kein Medikament. Und deswegen kann es auch nicht einfach so eine Packung verschrieben werden. Und was ich dann zu meinem Erschrecken feststellen musste, es ist noch nicht mal als essentiell anerkannt, obwohl die Beweislage der Essentialität eindeutig ist. Aber was noch perfider ist, man könnte ja sagen, okay, die Behörden, die offiziellen, also weltweit, okay, es ist nicht essentiell, wir wissen nicht, ob der Mensch es braucht. Da habe ich zum Beispiel die WHO ein Dokument gefunden 1996 über Spurenelemente und ihre Essentialität für die menschliche Gesundheit. Da gibt es einen großen Artikel über Lithium und da steht dann auch drin, bei allen Tieren, wo man es untersucht hat, ist es essentiell. Wir wissen, dass ein Mangel an Lithium, zum Beispiel wenn ich in einer Region lebe, wo ich etwas weniger Lithium zuführe übers Trinkwasser, als in einer Region, wo das Trinkwasser etwas mehr hat, dass wenn ich etwas weniger zuführe, steigern gegenüber der anderen Region die Anzahl der Depressionen, die Alzheimer-Raten sind höher, die Suizidraten sind höher, die Einweisungen in psychiatrische Krankenhäuser sind höher, die Gewalttaten in der Region sind höher. Und warum? Weil Lithium fehlt.
Nur im Trinkwasser. Und da gibt es ja zwei voneinander unabhängige Studien, die darauf hinweisen, dass es wirklich um die Konzentration von Lithium im Trinkwasser geht, die den Unterschied macht. Aber wenn das so klar ist, wenn die Leute weniger kriminell sind, weniger dement, dann sollte zum einen die Versicherungsbranche, die Pharmabranche, der Staat sollte jubeln, wunderbar, die Leute sind weniger kriminell, das müsste ja hier in Deutschland der Runner schlechthin sein. Warum ist es dann in so vielen Ländern verboten?
Es ist in allen Ländern verboten oder zumindest wie in den USA einfach nur toleriert noch. Vielleicht wollen die Amerikaner, dass ihre Gesellschaft ein bisschen ja, wie soll ich sagen, weniger gewalttätig ist. Eigentlich das Problem ist, dadurch, dass die Essentialität nicht anerkannt ist, wissen auch die Amerikaner nichts davon. Mhm. Als ich mit Tucker Carlson gesprochen habe und das Thema erwähnt habe, war am nächsten Tag Lithium ausverkauft in den USA. Das heißt, die Leute haben sehr schnell begriffen, was die Bedeutung ist. Und auch in Deutschland haben wir das Gleiche erlebt jetzt im letzten halben Jahr, dass die Apotheken gar nicht hinterherkommen, das individuell herzustellen. Man darf ja trotz Verbot es bekommen, allerdings nur über Rezept. Was sozusagen ein essentielles Spurenelement zu einem Medikament macht, was es nicht ist.
Ja. Aber ein Arzt muss es mir erst verschreiben, dann
genau,
bekomme ich es.
Genau.
Und das heißt, auch ein Arzt muss Verständnis überhaupt davon haben.
Genau, deswegen habe ich diese Artikel geschrieben, um das Verständnis zu wecken. Aber ob die Ärzte bereit sind, diese 6, 7, 8 Seiten zu lesen, um sich zumindest minimalistisch zu informieren über die Bedeutung von Lithium für die menschliche Gesundheit, schwer zu sagen. Wichtig ist allerdings, Lithium hat mehrere Funktionen. Es ist nicht nur das GSK3, was sozusagen gehemmt wird, es hat noch 7, 8 weitere Moleküle, mit denen es in unseren Zellen interagiert. Und die Konsequenzen sind folgende. Erstens, die adulte hippocampale Neurogenese wird angeregt durch Lithium. Das heißt, unsere Neugier steigert sich, unsere Resilienz steigert sich durch den Zufuhr von Lithium. Unsere Angst mit der Welt, in der wir leben, die uns ja auch Angst machen kann, reduziert sie. Wir können vielleicht rationaler mit der Welt umgehen.
Das ist ja schon revolutionär. Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, ich werde jetzt bald 40 Jahre alt, an eine Zeit, in der die Menschen vor so viel unterschiedlichen Dingen, technokratische Welt, der Krieg in der Ukraine, der Krieg im Nahen Osten, was ist die nächste Pandemie, die eingeführt wird und Gefahr auf der Straße. Die Menschen haben nur noch Angst. Und jetzt kommen sie und sagen, hier gibt es etwas, das diese Angst nehmen könnte.
Ja, also wer mein Buch Das indoktrinierte Gehirn gelesen hat oder unser erstes Interview sich anschaut, wird natürlich feststellen, dass das natürlich ein großes Interesse besteht, dass die Menschen in Angst leben, damit eben diese Veränderungen, die die Technokraten, die Globalisten planen und eigentlich offen planen, das ist ja keine Verschwörungstheorie, weil Verschwörung würde bedeuten, ist vielleicht ein Geheim, aber man kann ja die Bücher nachlesen. The Great Reset, da steht ja schon drin. Prince Charles, Golden Opportunity, dass wir Covid haben. Da gehört auch die Unterdrückung von Vitamin D dazu. Also unfassbar, das wäre eine eigene Sendung, die wir hier nochmal machen könnten, was da dahinter steckt. Aber der Punkt ist, es besteht ein großes Interesse, dass das mentale Immunsystem des Menschen nicht funktioniert. Das mentale Immunsystem besteht aus Resilienz, also psychischer Resilienz, Neugier, Denkfähigkeit, Erinnerungsvermögen. Diese 4 Komponenten sind das mentale Immunsystem und die konzentrieren sich alle auf den Hippocampus, auf die Neurogenese. Wenn man die lahmlegt, ist das mentale Immunsystem der Menschen lahmgelegt. Und ein Stoff, der sozusagen verhindern würde, dass es so leicht gelingt, wäre essentielles Lithium. Und deswegen ist es nicht so verwunderlich, dass nicht nur seine Essentialität nicht anerkannt wird, sondern dass man sogar, jetzt wirklich perfiderweise sogar noch verbietet, es einfach als Spurenelement einzunehmen. Also es gibt ja viele Sachen, die ich mir kaufen kann, die nicht essentiell sind und trotzdem vermarktet werden als gesund. Nehmen wir mal an, Traubenkernextrakte, Substanzen, die man im roten Wein Substanzen, die man isoliert hat sagt, okay, die sind antioxidativ, die sind gesund. Keines von denen ist als essentiell anerkannt und trotzdem darf man es als Nahrungsergänzung einfach kaufen. Warum in Gottes Namen ist essentielles Lithium, diese Mikrodosierung an Lithium, nicht nur nicht als essentiell anerkannt, obwohl da der Beweis da liegt, sondern auch noch verboten? Das heißt, ich muss den Umweg über einen Arzt gehen, der keine Ahnung davon hat, den ich erst überzeugen muss. Ein Riesenproblem, deswegen auf meiner Webseite findet sich jetzt allerdings eine Therapeutenliste, Ärzteliste, weil ich Ärzte aufrufe, die es verstanden haben, die bereit sind, ihren Patienten zu helfen. Und zwar nicht erst dann, wenn sie Long-Covid haben oder Post-Vac oder Alzheimer oder Depression, sondern präventiv ihnen helfen. Dass gar nicht diese Dinge sich entwickeln, ihnen einfach erlauben, die Möglichkeit zu geben, essentielles Lithium zu bekommen, dass sie denen halt das Rezept ausstellen. Allerdings langfristig müssen wir es schaffen, das Rezeptpflicht abzuschaffen. Und der goldene Weg ist natürlich die Essentialität in die Gehirne der Menschen zu implantieren, dieses Wissen der Essentialität.
Ganz klar, aber jetzt werden sehr viele Leute das sehen und die werden sich sowieso schon die ganze Zeit mit den Hufen scharren und sagen, man fragt der Herr Hopf endlich mal, wo gibt es diese ganze Sache und wie komme ich daran? Wir wissen jetzt, okay, es braucht ein Rezept und wir wissen jetzt auf Ihrer Homepage, die blenden wir jetzt gerade eben mal ein und ist auch unten in der Videobeschreibung belinkt mit den ganzen Büchern auch. Da komme ich auf eine Liste an Ärzten, die ich kontaktieren kann, die mir das dann verschreiben.
Idealerweise, ja. Also wenn die Ärzte nicht dann irgendwann mal zumachen, weil zu viele kommen, mhm. Das ist ein Riesenproblem. Besser wäre es natürlich erstmal den eigenen Arzt zu fragen, in der Hoffnung, dass der vielleicht orthomolekular, so nennt man das, also dass man mit den Molekülen, die wir benötigen, im geraden sind sozusagen. Ortho heißt ja gerad, deswegen auch Orthopädie, das gerade wachsende Kind. Ortho heißt im Prinzip einfach nur, dass wir die essentiellen Mengen nach Gesetz des Minimums, die wir benötigen, eben alle bekommen. Und dazu gehört eben essentielles Lithium, 1 Milligramm am Tag für den Erwachsenen. Ich habe auch einen ganzen Artikel geschrieben für Kinder, wie man das dosieren müsste, weil es für die Kinder ist natürlich auch essentiell. Und die Effekte, die wir Eltern berichten, sind unfassbar. Ja, also wir kennen es natürlich jetzt aus der Kinderpraxis, wurde es erstmal nur getestet, nur die essentielle Menge an Lithium. Kindern gegeben, die unter ADHS, unter Autismus mit schweren Symptomatiken, Kinder, die sich die Haare täglich ausreißen, aus Angstsymptomatiken heraus, Kinder, die sich nicht in die Schule trauen, weil sie Angst haben und unter ADHS leiden. Ich habe auch mal Tränen in den Augen, wenn mir dann die Eltern Videobotschaften oder Voicemails über den Arzt schicken, den Kinderarzt, und sagen, plötzlich kann unser Kind wieder in die Schule gehen jeden Tag. Und ganz ehrlich, 1 Milligramm reicht. Mit 1 Milligramm kriegen wir eine Konzentrationserhöhung im Blut hin von Faktor 100. Das heißt, die normale Nahrung enthält praktisch kein Lithium. Dass 1 Milligramm schon alles ausreicht, um den Blutspiegel um Faktor 100 anzuheben. Mhm. Aber keine Angst, wir sind immer noch Faktor 100 bis 1000 weg von einer toxischen Dosis. Es ist einfach in diesem unteren Bereich, wo wir diesen Puffer brauchen, der beispielsweise vor dem neuroinflammatorischen Stress uns schützt.
Das ist wirklich, man kann es nicht genug betonen, was das bedeutet, weil so viele Eltern merken das jetzt, die Zunahme. Ich bin selber auch früher ein Zappel-Philipp gewesen und bin da sehr, ich würde sagen, schwer erziehbar gewesen und Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Da gibt es ja so vielen Eltern seit dem Maskentragen in den Schulen, dem ganzen Wahnsinn, den wir vor ein paar Jahren zur Pandemie erlebt haben, haben ja viele Kinder Angststörungen entwickelt. Und das würde Ihnen ja jetzt helfen. Das
massiv helfen, ja. Ich sehe es in der eigenen Familie. Ich habe gerade gestern noch schnell eine E-Mail aufgemacht, weil ich immer die YouTube-Kommentare, es gibt ja schon andere Videos, wo ich das auch schon mal angesprochen habe, schon mal. Und da haben das Eltern dann hingeschrieben. Ja, also ich bin auch sportlich wieder leistungsfähiger. Wir wissen ja, also primär jetzt erstmal nur um die Neuroinflammation, aber es betrifft im Prinzip alle Krankheiten, die wir als Zivilisationskrankheiten bezeichnen. Alle Krankheiten. Weil alle Krankheiten haben als Grundtenor, als Grundprozess die sogenannte Silent Inflammation, also diese stille Entzündung. Stille Entzündung bedeutet, wir haben durch unsere Ernährung, Fehlernährung, Sitzen, Stress, der ganze Körper ist im Prinzip im Aufruhr, allerdings nicht so, dass wir jetzt Fieber haben. Also wir haben keine sozusagen laute Inflammation, die Fieber macht und Temperatur erhöht und Schweiß auf der Stirn. Aber diese Silent Inflammation, die braucht natürlich auch dann Jahrzehnte, bis es zur Krankheit führt, manchmal. Die Arteriosklerose, die sich in einer Silent Inflammation entwickelt, braucht Jahrzehnte, bis der Herzinfarkt kommt, der Schlaganfall kommt. Alzheimer braucht Jahrzehnte. Deswegen hat man ja früher mal fälschlicherweise geglaubt, Alzheimer sei durch das Alter verursacht. Aber es ist einfach nur eine Korrelation, weil es Jahrzehnte benötigt. Und das ist auch, da kommt auch mein erstes Buch zu dem Thema, die Alzheimer-Lüge. Die Lüge ist, dass man diese Korrelation als Kausalität verkauft hat und damit den Leuten den Grund genommen hat, gesund zu leben. Denn wenn der Dennis Selko, den ich vorhin schon zitiert habe, dieser berühmte Forscher, sagt, wir können gar nichts machen gegen Alzheimer, Lebensstil hat keinen Einfluss, es geht nur um die Eltern, gute Gene oder einen Frühtod, dass man es nicht erlebt. Aber die Silent Inflammation, also diese ungute Grundstimmung unseres Immunsystems im ganzen Körper, sorgt eben für all diese Krankheiten, die wir unter dem Deckmantel oder Begriff Zivilisationskrankheit beschreiben. Und alle diese Krankheiten, all diese Silent Inflammation, die, egal welche Krankheit letztendlich uns dann trifft, abhängig vielleicht von genetischen Make-up, besonderen Umständen, beim einen ist halt dann eben der Herzinfarkt, beim nächsten ist der Schlaganfall, beim dritten ist der Alzheimer, der vierte kriegt Krebs. All diese Krankheiten laufen über, also die gesamte Neuroinflammation oder körperliche Inflammation läuft immer über GSK3. Deswegen ist GSK3 eins der Haupttargets für die Pharmaindustrie. Und die Pharmaindustrie investiert Milliarden jedes Jahr, um ein chemisches Reagenz zu finden, was man dann Medikament bezeichnet, das so gut wirkt wie Lithium ohne und zu wenig Nebenwirkungen hat wie Lithium. Und das ist unmöglich. Das heißt, die Pharmaindustrie scheitert, aber will natürlich nicht, dass Leute Lithium zuführen, weil dann bräuchten sie ja das pharmazeutische Mittel nicht mehr. Wir hätten wesentlich weniger Zivilisationskrankheiten. Das heißt nicht, dass sie weg wären. Wir müssen schon noch unseren Lebensstil verbessern. Aber wir reduzieren die Wahrscheinlichkeit, wir reduzieren die Geschwindigkeit, mit der sie sich entwickeln. Mhm. Und wir könnten sie wirklich komplett aufheben und gar nicht an diesen Krankheiten erkranken, wenn wir das gesamte Gesetz des Minimums und alle Facetten, wie ich es in meinen Büchern ja beschreibe, sozusagen ins Leben übertragen würden. Aber GSK3 ist das Ziel der Pharmaindustrie und ist auch das Target für Lithium. Und deswegen ist absolut wichtig, dass jeder Mensch darüber Bescheid weiß und dass jeder Mensch dafür sorgt, dass er diese essentielle Dosierung oder diese essentielle Menge an Lithium täglich zuführt.
Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Es ist möglich, damit Menschen mit suizidalen Gedanken zu helfen, Depressionen im Allgemeinen, ein riesiges Anwendungsfeld, Alzheimer, Demenz. Das ist so groß, ist noch nicht mal greifbar. Jeder Mensch, der das wahrscheinlich hört, hat irgendjemand in seinem Umfeld, der entweder Probleme hat mit Demenz, Alzheimer, möglicherweise jemanden kennt, der schon mal Suizid begangen hat, Depressionen, Angststörungen. Wer hat das nicht in der heutigen Zeit? Fassen wir jetzt also mal zusammen. Was braucht ein erwachsener Mensch pro Tag? Was braucht ein Kind? Und wie komme ich ran an das Zeug?
Okay, also was die essentielle Dosierung ist, ist schwer zu berechnen. Was ich als Maßstab genommen habe, ist eine Studie aus Österreich, wo man zeigen konnte, so viel mehr Lithium im Trinkwasser, wir reden hier über geringste Unterschiede in der Konzentration gegenüber einer anderen Region, hat so viel Einfluss auf die Suizidrate. Das haben die beziffert. Also so und so viel Mikrogramm mehr im Trinkwasser, also wirklich Millionstel Gramm mehr gegenüber einer anderen Region führt zu einer zu so viel prozentigen Reduktion. Und da habe ich einfach hochgerechnet, naja, was braucht es, damit wir auf Null kommen? Ja, und da kam ich so ungefähr auf ein halbes Milligramm. Und jetzt mal Pi mal Daumen, um sicher zu sein, sicher im Rahmen zu sein, habe ich gesagt, also ein Milligramm wäre ideal.
Erwachsener,
ein Milligramm. Es ist so, das ist auch, was viele andere Experten schon als aus anderen Gründen als Zahl genannt haben. Die erwähne ich auch in meinem Paper, die werden im Buch genau beschrieben. Also ein Milligramm als Erwachsener, das ist jetzt ein Kind. Ne? Die natürliche Quelle waren ja im Prinzip in unserer Geschichte, der menschlichen Geschichte, im Prinzip Meeresfische. Im Meerwasser ist ja die Lithiumkonzentration 100-mal höher als im Süßwasser. Das heißt, eine Forelle essen hilft einem dann nicht, aber ein Fisch aus dem Meer hilft schon. Kann man natürlich nicht mehr, deswegen braucht man Alternativen aufgrund der Verseuchung der Meere und es ist auch nicht genug Fisch da für alle Menschen. Brauchen Alternative, deswegen muss meiner Ansicht nach Lithium über als Nahrungsergänzung zugeführt werden, ähnlich wie wir Vitamin D zuführen müssen, ähnlich wie wir über Algenöl die Omega-3-Fettsäuren zuführen müssen. Anders geht's nicht mehr. Bei der Anzahl der Menschen, die auf dem Planeten sind, brauchen wir alternative Wege, die fischfrei sind. Und in meinem Buch zum Beispiel die Algenölrevolution habe ich sogar ein ganzes Kapitel geschrieben, vom Algenöl zum kompletten Fischersatz. Und da gibt es auch schon ein Unterkapitel zu Lithium. Und die Quelle jetzt, wo kriege ich Lithium her? Ich kann natürlich Glück haben, dass mein lokales Leitungswasser schon Lithium enthält. Das gibt's. Ist aber in Deutschland, glaube ich, nicht der Fall. In manchen Ländern ist das so. Ich kann Glück haben, dass der Boden sehr lithiumhaltig ist, zum Beispiel im großen Grabenbruch. Das ist, fängt da beim Roten Meer an und geht bis runter nach Mozambik, glaube ich, runter über Tansania, wo die Menschheit entstand. Dort ist vulkanisches Gebiet überall und dort reicht schon 250 Gramm Spinat zu essen, um auf das Milligramm zu kommen. Es war gerade eine Studie 2023 publiziert worden aus Jordanien. 250 Gramm Spinat und man hat sein Milligramm. Und die schreiben sogar, diese 250 Gramm Spinat um das Milligramm Lithium zu bekommen, würde eben helfen im sozialen Miteinander, weil die Menschen einfach, ja, wie soll ich sagen, besser miteinander können. Das habe ich deswegen ja auch mit dem IC-Forum auf Frage des Schweizer Außenministeriums in einer Keynote mal einen Vortrag gehalten, was braucht das Gehirn, um Frieden denken zu können. 1 Milligramm Lithium würde schon mal helfen. Und nur so als Nebensatz hier, was sind jetzt also die anderen Quellen? Es gibt natürlich vulkanische Quellen, auch in Deutschland, für also Wasserquellen. Fachingen hat Lithium drin, weiß ich, Hirschquelle hat es. Allerdings sind diese Mineralwasser recht teuer. Und zudem, weil sie vulkanischen Ursprungs sind, muss man immer gucken, ist das wirklich jetzt geeignet für Kinder in größeren Mengen. Ich glaube, Hirschquelle ist sogar auf 1 Liter bei Säuglingen reduziert, hat eine gewisse Menge an Uran drin, was jetzt auch nicht gerade so prickelnd ist. Mhm. Und ich sage, der Preis ist ein Problem und deswegen ist mein Gefühl, wir müssen über die Nahrungsergänzung kommen. Jetzt werden wahrscheinlich 1 Million Menschen mich anmailen. Ich hoffe mal, dass 1 Million Menschen das sehen. Und die alle mich jetzt anmelden und sagen, Herr Nils, ich habe es doch gefunden im Netz. Ich kann es kaufen in der Tschechei, ich kann es kaufen in Polen, ich kann es kaufen in den Niederlanden. Die liefern das. Was sagen Sie da, es sei weltweit verboten? Ja, es ist tatsächlich so, diese Firmen produzieren Lithium als Nahrungsergänzungsmittel und man kann es in Deutschland bestellen. Und man bekommt es auch. Jetzt bitte keine E-Mail an mich schicken. Herr Nils, ist das jetzt das Gute und ist das das Schlechte? Ich bin kein TÜV und kann die Ware nicht testen. Als approbierter Arzt, habe ich meine Anwältin dazu beraten, kann ich jetzt aber nicht diese alternativen Quellen empfehlen. Ich bin an die Rezeptpflicht, die gilt leider, gebunden. Und ich hatte wirklich gehofft, dass diese Firmen, die das produzieren, und ich habe auch einige angeschrieben, dass sie das tatsächlich mit Genehmigung ihrer Regierung machen. Dass also praktisch, obwohl es in der EU über die EU-Kommission verboten ist als Nahrungsergänzungsmittel, ihr Land, Niederlande, gut, EU ist es nicht mehr, aber auch Großbritannien, dass die vielleicht sagen, okay, wir genehmigen es euch. Nee, die Genehmigung haben sie nicht, die erklären sich irgendwie anders, dass sie es machen und die Regierung schaut zu. Finde ich toll, dass sie es können, also gut, mir ist egal, aber der Punkt ist, ich kann jetzt nicht sagen, kauft es dort, könnt ihr natürlich machen, wenn ihr wollt, aber fragt mich dann bitte nicht, ob die Qualität gut ist, also, das kann ich nicht beurteilen. Die Frage kriege ich leider auch oft. Überhaupt kriege ich sehr viele Fragen zu dem Thema und da gibt es auf meiner Webseite eine Riesenliste an FAQ. Beispiel, die WHO hat 1996, habe ich ja schon erwähnt, gesagt, ja, reduzierte Suizidrate, Herzinfarktrate, all diese Sachen, es ist essentiell für Tiere, aber wir wissen nicht, das war die Konklusion dieses Artikels innerhalb dieses WHO-Dokuments, wir wissen nicht, ob der Mensch einen Bedarf hat. 2000 im Januar, man beachtet das Datum, Januar 2000, das ist ja ein Schicksalsmonat, da ist ja dann das Virus danach langsam nach Deutschland gekommen, gab es ein Update zu diesem Artikel.
Und 2020 meinen Sie?
2020, ja. Da gab es ein Update zu diesem Artikel und da wird überhaupt nicht mehr über Essentialität gesprochen, auch nicht mehr im Tierreich, sondern nur noch über Toxizität. Und zwar Toxizität im Sinne von High Dose, sprich bipolarer Störung. Ganz schlimm für die Schilddrüse, ganz schlimm für die Nieren. Überall Defekte durch diese High-Dose-Therapie mit Lithium. Und jetzt überall die Angst, oh, wenn ich jetzt diese Dosierung nehme, geht meine Schilddrüse kaputt, geht meine Niere kaputt. Ich kann nur sagen, es ist extrem unwahrscheinlich, weil wir uns Faktor 100 von dieser, es ist essentiell. Ich will es mal mit Wasser vergleichen, vielleicht, wenn ich ausführen darf hier. Wie gefährlich ist Wasser? Die Empfehlung ist 2 Liter Wasser am Tag. Was passiert, wenn ich 20 Liter trinke?
Kann ich sterben daran.
Was passiert, wenn ich 200 Liter trinke? Geht gar nicht.
Geht gar nicht wahrscheinlich.
Ja. Das heißt, Wasser ist toxischer als Lithium. Trotzdem warnt uns niemand vor Wasser. Aber vor Lithium wird gewarnt. Irre. Das heißt, wo kriege ich es her? Am besten auf meine Webseite gehen. Dort findet man ein Therapeutenverzeichnis, orthomolekulare Medizin, wo Ärzte bereit sind, eben Lithium zu verschreiben. Und ich habe mit einer Apotheke angefangen, sonst hätte ich das Buch gar nicht schreiben können. Also ich bin noch am Schreiben, es wird im Frühjahr 2025 rauskommen. Aber ich hätte es nicht schreiben können, weil ich ja keine Quelle hatte. Als eine Apotheke hat sich bereit erklärt, Lithium in dieser geringen Dosierung herzustellen, als Tagesdosis. In der Zwischenzeit, ich habe heute Morgen mal nachgeguckt, Wir sind jetzt irgendwann, was sind wir jetzt, im Juli, nee, im August 2024. August 2024 hat sich das von einer Apotheke auf über 40 Apotheken schon erweitert. Das heißt, immer mehr Apotheken tragen sich bei mir ein, weil sie wissen, die Leute suchen da nach Quellen von Lithium. Das heißt, sie finden dort die Therapeuten und die finden die Apotheken. Die habe ich hier vernetzt. Natürlich ist mir es lieber, sie gehen nicht in die Liste, sondern fragen erstmal ihren eigenen Arzt, weil wenn der bereit ist, es zu tun, soll er sich in die Liste eintragen, denn mein Ziel ist, für jede Postleitzahl einen Arzt zu haben und idealerweise auch eine Apotheke.
Hehres Ziel, finde ich sehr, sehr gut. Ein weiteres äußerst spannendes Thema gewesen, Lithium. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihren Dienst an der Menschheit hier auch und werde selbst auch versuchen, dieses Thema an möglichst viele Leute weiterzureichen. Danke sehr.
Oh, ich danke Ihnen. Also ganz ehrlich, ohne Ihre Arbeit würde meine Arbeit ja niemand kennen.
Danke sehr.